Da gibt es die Geschichte mit der Mutter, die zu dem Wettkampfleiter geht und sagt, wieso kriegen nur die ersten drei eine Medaille? Mein Sohn hat sich auch angestrengt. Der ist nur Siebter geworden. Wieso bekommt er keine Medaille? Der ist jetzt traurig, weil er keine Medaille bekommt. Genau. Und aus diesem Frusterlebnis heraus setzt er möglicherweise Energie frei, sich mehr anzustrengen, mehr zu trainieren, um dann beim nächsten Mal unter den ersten drei zu sein und dann eine Medaille zu bekommen. Denn wenn alle eine Medaille bekommen, ist die Medaille nichts mehr wert. In dieser Podcast-Folge geht es um Erfolg, um ein Erfolgsmindset. Es geht um die neue Regelung bei den Bundesjugendspielen. Es geht um Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ja, wenn da ein Stichwort bei war, dann freu dich auf diese Podcast-Folge. Ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive-Podcast. Was hat das jetzt mit Vertrieb zu tun? Du brauchst ein ausgeprägtes Selbstvertrauen, damit du im Vertrieb überhaupt in deinem Leben, insbesondere in der Kommunikation mit anderen Menschen, besonders mit fremden Menschen, erfolgreich bist. So, wo fangen wir an? Ich habe irgendwo einen Artikel gefunden, einen Kommentar. Ich habe die Quelle nicht mehr. Ich glaube, es war auf LinkedIn, aber ich weiß nicht mehr von wem. Also ist nicht böse gemeint. Und zwar geht's um die Bundesjugendspiele. Der Text: Eine Gesellschaft, die Unterschiede im Erfolg nicht mehr erträgt. Bundesjugendspiele werden entwertet und damit die Leistung der guten Kinder. Das Mindset erklärt am Ende auch, warum nach der Schule viele nichts mehr leisten können und nichts mehr leisten wollen. Also, ja, ich bin auch aufgewachsen mit Bundesjugendspielen. Und ja, ich habe nie eine Ehrenurkunde bekommen. Ich habe nie eine Urkunde bekommen. Ich war einfach schlecht. Das war nichts für mich. In der Schulzeit hatte ich in Sport eine 3. Ich habe Spaß gehabt an dem Sport, an dem Sportunterricht, aber ich war da nicht gut. Punkt. So. Und natürlich gab es Leistungsträger im Sportunterricht. Ich weiß, wir hatten 2 Fußballer bei uns in der Klasse, in meiner Zagen auf der Realschule, die für den BVB in Dortmund spielten, in irgendeiner Jugendmannschaft. Und die sind, glaube ich, 3 oder 4 Mal in der Woche nachmittags zum Training nach Dortmund gefahren. Also das waren Ausnahmeathleten. Damals schon auf der Realschule. Und das waren coole Typen. In den anderen Schulfächern waren es nicht diese Überflieger. Aber im Sportunterricht gute Typen. Okay, nochmal. Eine Gesellschaft, die Unterschiede im Erfolg nicht erträgt. Was ist das? Ist das Sozialismus? Ist das, alle sind gleich? Ist das ein Gesellschaftsmodell, was sich bewährt hat, soweit ich aufgepasst habe, nicht. Es hat sich nicht bewährt. Am Ende gab es immer eine Katastrophe. Der Kapitalismus, wie Dr. Rainer Zittelmann sagt, ist nicht das Problem, sondern ist die Lösung. Kapitalismus. Und Kapitalismus heißt, dass es auch eben Eliten gibt und dass es eine Elitenförderung gibt. Und das können wir uns abschauen, gerade die angelsächsischen Länder, die USA, Großbritannien, aber auch viele andere Länder, die ihre Eliten fördern. Es gibt Elite-Schulen, es gibt Elite-Universitäten. Und das ist gut so, weil die mehr wollen als der Durchschnitt, die sind nachher dafür verantwortlich, dass bahnbrechende Dinge auf einmal entstehen. Entdeckt werden. Wichtig. Okay, Geht weiter in dem Text. Bisher gab es eine klare Rückmeldung zur sportlichen Leistungsfähigkeit. Doch das gefällt vielen politisch Verantwortlichen nicht. Wo es gute Leistungen gibt, da gibt es eben auch schlechte. Das ist nicht schön für die weniger sportlichen Kinder. Und deshalb ist klares Feedback schlecht. Es darf keinen Schatten mehr geben und daher hasst man das Licht. Und so denken mittlerweile viele. So, der Autor sagt hier, in dem Kindergarten, wo seine Kinder hingegangen sind, da gab es ein Spendenkonto. Und dann wurde irgendwann, also die Eltern konnten spenden oder wer auch immer konnte spenden für den Kindergarten, mit dem Geld wurden dann Spielsachen oder was auch immer angeschafft. Ne? Ein städtischer Kindergarten. Ich denke, ist völlig normal. Also die Kindergärten, die ich kenne, die sind so. Und dann auf einmal, das geht nicht mehr, die Stadt will nicht, dass manche Kitas mehr Geld haben als andere. Wir kaufen davon ja dann eine richtig schöne Schaukel oder neue Bastelsachen. Das ist für die anderen dann traurig, die das nicht haben, sagt die Leitung des Kindergartens. Bitte? Nochmal. Ist das Sozialismus? Ganz sicher. Ganz sicher. Kinder werden jetzt im Sport künftig ein verzerrtes Feedback bekommen. Wer als Einäugiger unter den Blinden in einer Klasse aus Low-Performern noch ein bisschen mehr kann, bekommt jetzt eine Spitzenurkunde. Das ist nichts Neues. Kennst du das Tall-Poppy-Syndrom? Also Tall ist groß, Poppy ist die Mohnblume, diese rote Mohnblume. Und zwar, die Geschichte führt auf Aristoteles zurück. Also, 2000 Jahre ungefähr. Und Aristoteles wollte damals nicht, dass, ja, also sie haben gesagt, alle Mohnblumen, die länger sind als der Durchschnitt der Mohnblumen, die müssen abgeschnitten werden. Und er hat damals gesagt, alle, die irgendeine Leistung bringen, die besser ist als die des Durchschnitts, das muss abgeschnitten werden. Es ist also keine neue Erfindung, die wir da gerade haben. Das gibt es schon mehrere tausend Jahre, seitdem es die Menschen gibt, passiert das. Aber wessen Idee ist das? Ist das die Idee der Top-Performer oder ist das die Idee der Verlierer? Es ist eine Idee, die natürlich von den Verlierern kommt. Die Verlierer sagen, okay, wenn wir die Top-Performer einbremsen, dann wird's nicht mehr so deutlich, dass wir Verlierer sind. Echt? Und das ist die Lösung? So, er sagt, Problem 1, der reine Fokus auf die Schwachen entwertet die Leistung der wirklich exzellent Guten. Der Fokus auf die Schwachen. Wo in der Natur sehen wir, dass es einen Fokus auf die Schwachen gibt? In der Tierwelt gibt es diese Aussage, die schwachen Tiere von der Herde trennen, weil sie die Herde nur aufhalten, weil sie die Herde nur belasten. In der Natur ist das extrem krass. Die Natur gibt es seit x Jahren, die Menschheit noch nicht ganz so lange. Und jetzt meinen wir, dass wir dieses Naturgesetz aushebeln könnten. Okay? Also wenn alle eine 1 haben, dann ist die 1 nichts mehr wert. Damit ist die Note gemeint. Wenn alle in der Klasse eine 1 haben, dann ist die 1 doch nichts mehr wert. So, und wie kann ich jetzt beispielsweise als Arbeitgeber sehen, dass das Zeugnis, was mir der Arbeitnehmer da vorlegt, wirklich etwas wert ist, wenn überall Top-Noten sind? Und sehr wahrscheinlich haben sich die Lehrer das leicht gemacht und haben überall Top-Noten gegeben, bei allen Schülern. Das heißt, du stellst jemanden ein mit deiner Interpretation, also meine mit 55 Jahren, meine Interpretation, eine 1 in Englisch auf dem Gymnasium in der 13. Klasse hat für mich einen extrem hohen Standard. Besser geht es nicht. Das war vor 30 Jahren, wow. Heute ist eine 1 im Abitur auf einer Gesamtschule nicht mehr das Gleiche. Es ist nicht der gleiche Englischstandard. Also wie willst du das dann bewerten? Wie willst du den Kandidaten mehr oder weniger objektiv bewerten? Ob er wirklich was kann? Gerade bei Berufsanfängern. Die haben noch keine Erfahrung vorzuweisen. Also wie willst du jetzt beurteilen als Arbeitgeber, dem gebe ich eine Chance oder besser nicht? So, zweites Problem, ehrliches Feedback ist wichtig, um zu lernen und zu wachsen. Wie sollen Kinder Fortschritt sehen, wenn es keine klare und ehrliche Messung gibt? Wie sollen Kinder sehen, wo sie wirklich stehen, wenn es für alle verzerrte Nachrichten gibt nach dem Motto, du bist ein ganz toller? Ich war als Kind Fußball spielen. Ich bin auf dem Dorf groß geworden und ich war Fußball spielen. Wir hatten die Turnhalle von der Grundschule und damals war ich so, 11, 12, 13, 14 in der Größenordnung und dann sind wir 2-3 Mal die Woche in diese Turnhalle gegangen und haben dort Fußball gespielt. Und ich habe mit anderen Jungs gespielt, die körperlich weiterentwickelt waren und die einfach 2 oder 3 Jahre älter waren. Das macht einen riesen Unterschied aus, wenn du 12 bist und der andere ist 15. Es macht im Fußball einen riesen Unterschied aus. Und dann wird immer gewählt. Die Mannschaften haben sich gebildet dadurch, dass die beiden Besten sich ihre Mannschaften abwechselnd zusammengestellt haben. Jeder durfte einen auswählen aus der Gruppe von Jungs, die da waren. Und das war extrem klar. Denn der kleine Dicke mit der Brille, der blieb am Ende übrig und den haben sie ins Tor gestellt, weil er auf dem Spielfeld einfach nichts gebracht hat. Ich war nicht klein, ich war nicht dick, ich hatte keine Brille. Aber ich war nicht gut im Fußball und ich war viel jünger als die anderen. Also war ich sehr häufig im Tor. Und das war ein Feedback, das war ein ehrliches Feedback. Ich bin am Ende gewählt worden. Ich war der Letzte oder Vorletzte, der dann gewählt wurde. Ich war der musste halt noch in irgendeine Mannschaft rein. Ja, so war das damals auf dem Dorf. Fußball spielen mit eigenen Regeln. Aber das war in Ordnung. Die Botschaft an mich war, hör mal, du kannst hier nichts. Wir lassen dich mitspielen. Aber nicht, weil du hier ein Leistungsträger bist, sondern weil du halt hier bist und weil wir dich mitspielen lassen. Die Botschaft war aber, willst du so dein Leben verbringen? Nein, willst du nicht. Du willst nicht als Letztes gewählt werden. Du willst nicht im Tor stehen. Du willst auch mal die Anerkennung haben, wenn du ein Tor schießt. Also tu was dafür. Und so entwickelt sich dann eine Persönlichkeit, die dann sagt, okay, vielleicht bin ich nicht die große Leuchte im Fußball. Dann gibt's vielleicht eine andere Sportart. Oder ich bin nicht die große Leuchte im Sport. Dann gibt's vielleicht etwas anderes, in dem ich Anerkennung bekommen kann. Und so entwickelt sich eine Persönlichkeit und wird dann in irgendeinem Bereich exzellent. Also, du brauchst auch mal ein ehrliches Feedback, wo dir jemand sagt, das war nichts. Das kannst du nicht. Jetzt nicht. Das reicht nicht, was du da ablieferst. Und nicht diesem Schmerz aus dem Weg gehen und sagen, komm, ich gebe dir eine 1, dann fühlst du dich besser. Ich will dich nicht benachteiligen vor anderen. Da gibt es die Geschichte mit der Mutter, die zu dem Wettkampfleiter geht und sagt, wieso kriegen nur die ersten 3 eine Medaille? Mein Sohn hat sich auch angestrengt, der ist nur 7. geworden, wieso bekommt er keine Medaille? Der ist jetzt traurig, weil er keine Medaille bekommt. Genau. Und aus diesem Frusterlebnis heraus setzt er möglicherweise Energie frei, sich mehr anzustrengen, mehr zu trainieren, um dann beim nächsten Mal unter den ersten 3 zu sein und dann eine Medaille zu bekommen. Denn wenn alle eine Medaille bekommen, ist die Medaille nichts mehr wert. Mal angenommen, wir würden die Tabelle in der Bundesliga auflösen. Keine Bundesliga-Tabelle mehr. Alle Mannschaften würden nur noch zum Spaß spielen. Wie viele würden noch ins Stadion gehen? Wie viele würden sich diese Spaßspiele nach einem Jahr im Fernsehen noch anschauen? Wir wollen Helden sehen und wir wollen Verlierer sehen. Wir brauchen das beide. Bei uns im Telesales, Bochum, 19. Etage, steht ein Whiteboard. Auf diesem Whiteboard stehen die Initialen der Mitarbeiter im Sales, nur im Sales. Und dort steht hinter, wie viel Tagesumsatz, wie viel Umsatz im laufenden Monat, wie viel Jahresumsatz sogar nach einzelnen Bereichen aufgeteilt. Und ein Ranking. Im Vergleich zu den anderen, wo stehst du? Bist du die Nummer 1, 2, 3 bis Nummer 20? Und das können manche nicht ab. Es gibt welche, die daran zerbrechen. Es gibt welche, die sagen, das ist nichts für mich. Das Sales ist nichts für mich. Wir sind eine Hunter-Organisation. Bei uns geht es darum, in der Regel Erstkunden zu überzeugen, zu motivieren, eine Kaufentscheidung zu treffen. Danach ist das wieder was anderes. Aber die große Hürde ist der erste Kontakt und das erste Mal mit uns zu vertrauen, sich darauf einzulassen. So, und deshalb brauchen wir Menschen, die in der Lage sind, damit gut umzugehen, nämlich fremde Menschen zu kontaktieren und die zu überzeugen, das ist das Richtige für dich. Und da gibt es sehr viel Ablehnung und du musst mit der Ablehnung klarkommen. Und wenn die Kinder alle gute Noten bekommen, wenn die Kinder alle bei den Bundesjugendspielen eine Ehrenurkunde bekommen, dann werden die bei uns später im Beruf scheitern, weil sie mit dieser Ablehnung nicht klarkommen, weil sie das nie gelernt haben. Deshalb ist beispielsweise Leistungssport eine Charakterschule. Das ist Persönlichkeitsentwicklung pur, dass du lernst, mit Widerständen umzugehen. Widerstände durch das Wetter beispielsweise, je nach Sportart. Ja, also wenn du, wie ich als Triathlet, 3 Stunden, 4 Stunden Grundlagenausdauertraining auf deinem Rennrad machst, im November bei 2 Grad und Nieselregen, und du nach 30 Minuten deine Finger und deine Füße nicht mehr spürst vor Kälte, aber du hast noch 3,5 Stunden vor dir, das ist eine Charakterschule. Das ist hart in dem Moment. Aber wenn du das mehrfach erlebt hast, dann wirst du die schönen Tage umso mehr genießen. Mein großes Vorbild aus der Jugend, Lance Armstrong. Lance Armstrong hat sich immer darauf gefreut, dass es bei der Tour de France, dem wichtigsten Radrennen der Welt, dass es dort regnet, dass das Wetter schlecht ist. Am besten, wenn man irgendwo in den Alpen ist, in den Pyrenäen ist, und man muss die Berge hoch und jetzt regnet es, Hunde und Katzen und es ist kalt. Niemand mag das, er auch nicht. Alle hoffen, dass der Tag schnell zu Ende geht. Alle hoffen, dass sie irgendwie halbwegs durch den Tag kommen. Und darauf wartet er, weil er weiß, dass die meisten Fahrer, obwohl es die besten Radfahrer auf diesem Planeten sind, 180 Teilnehmer in der Regel, die besten, die stärksten auf diesem Planeten. Er weiß, er kann diese Etappe gewinnen, er kann seinen Vorsprung ausbauen, wenn er dann angreift, wenn die anderen leiden und jammern und hoffen, dass es bald vorbei ist. Dann greift er an. Siehst du, was ich meine mit Mindset? Dieser Mann hat ein außergewöhnliches Mindset. Und jetzt schauen wir uns das doch mal bezogen auf die Wirtschaft an. Jetzt haben wir riesige Energiekosten. Wir haben, Fachkräftemangel haben wir nicht. Das ist eine Märchengeschichte. Was haben wir denn? Inflation, ja, die haben wir tatsächlich. Wir haben sehr viele selbstgemachte, hausgemachte Probleme. Und jetzt zeigt sich, wer ein guter Unternehmer ist. Wer bei Regen gerne Rad fährt, wer bei Regen angreift und die anderen im Feld deklassiert, jetzt zeigt sich das. Und die, die bei den Bundesjugendspielen nichts drauf hatten, wie ich, und dann aber trotzdem das Feedback bekommen, dass sie Helden sind, die werden das nicht verstehen. Die werden direkt nach dem Staat rufen und sagen, Staat, du musst uns jetzt helfen. Wir müssen Subventionen bekommen. Das ist unfair. Die Regeln haben sich geändert. Das waren ja nicht die Regeln, mit denen wir begonnen haben. Diese Regeln kenne ich gar nicht. Darauf bin ich gar nicht vorbereitet. Staat, du musst jetzt helfen. Das ist so ein bisschen, guck mal, das ist so ein bisschen, natürlich wirst du dann beim Fußball auf dem Dorf als Jüngster, als Untalentiertester im Fußball, du wirst gehänselt. Komme ich dann nach Hause und gehe zu Mama und sag, Mama, die waren ganz böse zu mir. Ich muss immer ins Tor. Und die Großen, die schießen aus 10 Meter Entfernung Volley auf mich. Das tut weh. Mama, kannst du da mal mit denen sprechen? Was wäre denn gewesen, wenn meine Mutter dann in diese Gruppe gekommen wäre, beim nächsten Mal, und mit den größeren Jungs geschimpft hätte und gesagt hätte, mein Dirk, nicht so feste schießen, und mein Dirk, nicht immer ins Tor, der will auch mal im Feld spielen. Sobald die raus gewesen wäre, wäre ich komplett durch gewesen bei denen. Komplett durch gewesen. Und hätten die das gemacht, vielleicht an dem Tag, danach nicht mehr. Aber ich wäre die Oberpussy gewesen. So, ich glaube, der ein oder andere kann diese Geschichte nachvollziehen. Und jetzt in der deutschen Wirtschaft, Unternehmer kriegen es nicht allein auf die Reihe, finden keine eigenen Lösungen und laufen zu Mama und sagen, ey Mama, Mama Wirtschaftsminister, komm. Also Papa Wirtschaftsminister, den brauchst du nicht fragen, der ist selber hilflos. Du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist was ganz Gefährliches, was wir da machen, dass wir unseren Kindern den Widerstand wegnehmen. Weil wir brauchen den Widerstand, um zu wachsen. Und wenn wir nie gelernt haben, gegen den Widerstand anzukämpfen, dann werden wir, wenn es wirklich mal schlechtes Wetter gibt, hier nicht bestehen. Wir werden untergehen. Als Individuum, als Arbeitnehmer, als Verkäufer, als Selbstständiger, als Unternehmer und als Nation. So, bleiben wir mal in dem Text. Problem Nummer 3, wenn wir die Standards überall weiter senken, haben wir irgendwann eine Gesellschaft aus verweichlichten Pussys. Oh, guck mal an, er wählt den gleichen Begriff. Männlich wie weiblich, mit der wir international nicht bestehen. Sonntags mache ich meistens ein Webinar. Ich mache das beim Kollegen im Büro in einem anderen Stadtteil hier in Dubai. Jetzt gerade, wo ich das aufnehme, haben wir Hochsommer. Wir haben Mitte August. Das Webinar beginnt deutscher Zeit 13 Uhr. Nach Dubai-Zeit bin ich dann deutsche Zeit 11 Uhr. Nach Dubai-Zeit bin ich dann um 12 Uhr in diesem Büro. Und direkt vor diesem Büro, 19. Etage, und direkt vor dem Büro gibt es eine riesengroße Baustelle. Seit ein paar Monaten. Sonntags um 12 Uhr sind die Bauarbeiter auf dieser Baustelle. Die fangen ganz früh morgens an. Sonntags arbeiten die ein bisschen kürzer, aber die fangen ganz früh morgens an und um 12:30 haben die Feierabend. Um 12 Uhr haben wir, dieser Sommer ist wirklich heiß hier in Dubai. Der ist wirklich heiß. Ich habe vor kurzem hier auf dem Autothermometer 47 Grad gehabt. Ich mag, wenn es warm ist, aber das ist wirklich außergewöhnlich. Aber das sind nur 2 Monate, es ist nur Juli, August und das ist diesen Sommer auch extrem. Letzten Sommer war es nicht so hart. Letzten Sommer war es eigentlich easy. Da waren die Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad. Jetzt sind sie zwischen 40 und heiß. Und die sind auf der Baustelle. Die sind im Blaumann mit einer Warnweste, mit einem Plastikhelm, mit Handschuhen, mit diesen Schutzschuhen, Stiefeln an, bei 45 Grad im Schatten. Da ist aber kein Schatten. Und dann arbeiten die da. Bei aller Liebe, die arbeiten freiwillig da. Wenn sie nicht freiwillig arbeiten wollten, würden sie woanders arbeiten. Es gibt andere Möglichkeiten, in Dubai auch zu arbeiten. Aber die machen das freiwillig. Weil es in ihren Heimatländern keine Jobs gibt, respektive keine so gut bezahlten Jobs gibt. Nochmal, die machen das freiwillig. Aber die arbeiten auch im Sommer. Und diese Baustelle wird pünktlich fertig. Die wird pünktlich fertig und in Dubai normalerweise auch vor der Zeit fertig. Weil die einfach, egal wie die äußeren Umstände sind, an diesem Ziel arbeiten. So, was wird in Deutschland gemacht? Stichwort Hitzetote, aber ist ein anderes Thema. Okay, Problem Nummer 4, schreibt der Autor, auf einer tiefen psychologischen Ebene fällt dieses Mindset leider auch in eine ekelhafte Linie, die generell Erfolg ablehnt, Hass auf sogenannte Reiche und Erfolg in jeder Hinsicht predigt und die Opferrolle verherrlicht. Diese Menschen fordern, dass Gleichheit hergestellt wird, nicht indem man die Schwachen unterstützt, sondern indem man die Erfolgreichen bekämpft, sondern indem man den Standard absenkt, damit die Schwachen nicht mehr ganz so schwach aussehen. Ja, da gibt es die Eltern, die ihre Kinder mit einem SUV zur Schule fahren und dann bekommen sie böse Blicke. Ja, warum? Weil sie das Klima schädigen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Sie haben einen SUV und vielleicht sogar einen fetten, der irgendwie sechsstellig kostet. Vielleicht sogar schön sechsstellig. Ja, dafür haben sie was getan, überdurchschnittlich getan. Dafür sind sie Risiken eingegangen. Dafür haben sie gearbeitet, als andere sich ausgeruht haben. Und jetzt wird darüber gelästert, diese Menschen werden schlecht behandelt. Was heißt das? Der Standard wird abgesenkt. Was heißt das? Das heißt so viel. Das heißt den Niedergang einer Nation. So, letzter Absatz. Stattdessen sollten wir eine sinnvolle Fehlerkultur etablieren, in der es okay ist, zu scheitern. Wenn wir daraus lernen und daran wachsen. Eine Kultur, in der exzellente Vorbild sind und nicht Verlierer und Opfer die Helden, um die sich alles drehen muss und die den anderen sagen, wo es lang geht. Das darf nicht passieren. Nur die Besten. Und die Besten sind Vorbild. Und an den Besten wird sich orientiert. Okay, so, das war der Text zu den Bundesjugendspielen und da steckt einfach unheimlich viel Mindset drin. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Warum ist das so wichtig, auch mal Niederlagen zu haben? Auch mal echt frustriert zu sein? Warum ist das so wichtig? Weil wir brauchen ein starkes Selbstvertrauen. Das ist, weiß nicht, 7 Jahre, 8 Jahre her. Ich war mal bei Bodo Schäfer und wir haben uns unterhalten und da ging es darum, 3 Dinge unseren Kindern zu hinterlassen, die nicht materiell oder finanziell sind. Also angenommen, wir müssten jetzt abtreten. Er hat, glaube ich, 2 oder 3 Kinder. Ich habe 2 Kinder. Was würden wir gerne unseren Kindern hinterlassen? Und Bodo hat damals gesagt, werde ich nie vergessen, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und die Fähigkeit, verkaufen zu können. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und die Fähigkeit, verkaufen zu können. So, die Fähigkeit, verkaufen zu können, muss ich dir nicht erklären, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst. Selbstbewusstsein bedeutet, dass du dir selbst deiner Stärken und Schwächen bewusst bist. Und nur wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du daran arbeiten und dich weiterentwickeln. Deswegen ist das Feedback so wichtig, im Positiven wie im Negativen. Die Medaille bei dem Sportwettkampf ist ein positives Feedback, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und wenn du verloren hast, ist das auch ein Feedback, ein negatives Feedback, dass das, was du abgeliefert hast, nicht gereicht hat. Und du weißt jetzt, woran du arbeiten musst. Okay, also Selbstbewusstsein. Du musst dir selbst bewusst sein, wo stehst du als Persönlichkeit? Was kannst du nicht? Was sind deine Stärken, Schwächen, deine Abneigungen und so weiter? So, der zweite Punkt ist Selbstvertrauen. Du musst dir selbst vertrauen. Das ist der Schlüssel überhaupt zum Thema Erfolg. Das ist der Schlüssel. Du musst dir selbst vertrauen. Du musst in deinem Leben ganz oft Probleme aus eigener Kraft gelöst haben. Je größer, desto besser. Weil mit jeder Problemlösung zahlt das auf dein Selbstvertrauenskonto ein. Das sieht man dann vielleicht äußerlich nicht. Ja, vielleicht hast du einen aufrechten Gang, du trägst deinen Kopf hoch, weil du schon so viele Schlachten geschlagen hast in deinem Leben und immer siegreich daraus gekommen bist. Letzte Woche haben wir Videos gedreht. Ende September kommt meine Biografie. Und rund um diese Biografie haben wir Videos aufgenommen, um einfach den, für die es spannend ist, einen tieferen Einblick zu geben, wo komme ich her, was bin ich für einer. Und das war schön, das war eine Reise in die Vergangenheit, eine Reise von den Jahren 0 bis 23. Wahnsinn. So, was ist da passiert in dieser Zeit? Mein Schulweg. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, 5000 Einwohner. Und die Grundschule ist am, was ist denn das? Am westlichen Ende des Ortes, ja, westlich. Und ich wohne am Ortsrand, östliches Ende. Und das sind, wenn du da zu Fuß gehst, eine halbe Stunde. Als Erwachsener eine halbe Stunde. Ja. Und ich bin jeden Morgen zur Schule gegangen, zur Grundschule. Und mittags nach Hause. Von der ersten Klasse an. Ich glaube, einmal ist meine Mutter mit mir gegangen, dann wusste ich den Weg, das war nicht so schwer. Und dann, ich musste halt immer nur auf die Autos aufpassen, ne? Also Seitenwechsel bei der Straße musste ich halt gucken. Auch in einem Dorf fahren Autos. Okay. Aber die ersten 4 Jahre in der Schule bin ich jeden Morgen zur Schule gegangen und wieder zurück. Niemand hat mich gebracht, ich bin auch nirgendwo mitgefahren. Andere Kinder aus meiner Straße sind dann den gleichen Weg gegangen. So, ganz normal. Ich habe als Kind schon gelernt, ja, du musst zur Schule, dann viel Spaß. Dann guck mal, wie du da hinkommst und wieder zurückkommst. Dann Fabrik. Ich war nach der Schule, nicht nach der Grundschule, ne, nach der 10. Klasse, war ich 2,5 Jahre in der Fabrik. Und die ersten 11 Monate war ich in einer Fabrik, die war etwa 10 Kilometer entfernt von meinem Zuhause, auch auf dem Dorf. Und auf dem Rückweg konnte mich immer ein Kollege mitnehmen, aber der Hinweg, ja, da musste ich irgendwie gucken, wie ich da hinkomme. Und da mich der Kollege ja mitnimmt, konnte ich nicht mit dem Fahrrad hinfahren. Wir hätten ja das Fahrrad nicht mit zurücknehmen können. Also bin ich gelaufen. Damals war schon Triathlonzeit, also gerade die Anfänge der Triathlonzeit. Ich bin die 10 Kilometer dahin gelaufen. 10 Kilometer dahin gelaufen. Im Winter, im Sauerland, Schnee. Viel Schnee. Und um die Uhrzeit, 6.30 Uhr beginnt die Fabrik, also ich musste um 6.30 Uhr da sein, waren die meisten Straßen auch noch nicht geräumt. Das war schon witzig im Winter. Es war, die Hälfte der Jahreszeit war dunkel, weil es erst relativ spät hell wurde. So, 11 Monate in die Fabrik laufen, 10 Kilometer, was weiß ich, 50 Minuten ungefähr. Und dann arbeiten 8 Stunden und dann mit dem Kollegen zurückfahren. Habe ich das als Belastung empfunden? Nein, war nie eine Belastung. Ich habe mein Leben selber im Griff gehabt, ohne auf andere angewiesen zu sein. Ich habe meine Probleme selber gelöst. Und jeder morgendliche Lauf in die Fabrik war wieder ein Punkt auf meinem Selbstvertrauenskonto. Dann habe ich später eine Lehre gemacht und auch hier war wieder die Situation, die Berufsschule war 12 Kilometer entfernt. 12 Kilometer. Ich hatte kein Auto. Ich habe damals 500 Mark im Monat bekommen, am Ende 700 Mark. Davon habe ich mein Zimmer in der WG bezahlt und mein Leben. Auto war nicht drin. Also bin ich auch dorthin gelaufen. Davon abgesehen war ich damals in der Hochphase als Triathlet. Und ich wollte so viel trainieren wie möglich. Also bin ich morgens dahin gelaufen. Habe mir dann im Sekretariat den Schlüssel für die Turnhalle geholt, geduscht, umgezogen in den Unterricht. Dann einmal in der Woche war nachmittags frei. Dann konnte ich nach Hause laufen. Also hatte dann schon 24 Kilometer in den Beinen, verteilt auf 2 Einheiten. Geil. So, oder ich bin dann in den Betrieb gelaufen. Das waren dann nochmal, glaube ich, 2 Kilometer mehr. Aber dann habe ich 26 Kilometer gehabt auf 2 Einheiten. Und dann habe ich nachmittags im Betrieb am Schreibtisch gesessen und meine Arbeit gemacht. Und bin dann danach 2,5 Kilometer zu Fuß nach Hause gegangen. Nicht gelaufen, gegangen, ne? So. Das war cool. Ich habe meine Probleme selber gelöst. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Wenn dich das interessiert, in der letzten Septemberwoche kommt meine Biografie im gut sortierten Buchhandel, respektive auf allen meinen Kanälen werde ich natürlich davon berichten. Hol dir die Biografie, wird für dich sehr inspirierend sein. Wenn dir der Podcast gefällt und du jetzt nach, wie lange haben wir denn, 36 Minuten immer noch zuhörst, dann wird dir meine Biografie gefallen. Also, du brauchst Selbstvertrauen, du musst dir selbst vertrauen. Und die meisten jungen Menschen haben das nicht. Wenn du ihnen immer wieder Herausforderungen abnimmst, als Eltern, als Lehrer, wie sollen sie sich dann entwickeln? Schönes Bild. Bevor ein Schmetterling ist, ist er eine Raupe. Die Raupe, weiß nicht, wie das genau heißt, die ist dann eine Puppe. Und dann irgendwann befreit sich dieser Schmetterling aus diesem Kokon. Und wenn du das schon mal gesehen hast, alles ist verklebt. Die Flügel sind verklebt und. Und das ist extrem mühsam. Er muss sich daraus befreien. Und dann kommt daraus ein wunderschöner Schmetterling. Was passiert, wenn du ihm dabei hilfst, aus diesem Kokon rauszukommen? Wenn du ihm zum Beispiel hilfst, seine Flügel trocken zu pusten? Er verkrüppelt, er wird nie in seinem Leben fliegen können und dementsprechend wird er sterben. Was wir aber machen, wir pusten bei so vielen Menschen die Flügel trocken. Und die sind anschließend nicht gesellschaftsfähig. Oder zumindest nicht für die Arbeitswelt oder für bestimmte Arbeitswelten nicht. Die sind nicht fähig bei uns im Telesales Ergebnisse abzuliefern. Und die scheitern nicht an den Umständen, die scheitern an sich. Die scheitern immer an sich. Jemand hatte mich mal gefragt, also woran scheitern die denn? An sich selber. Nicht an den Umständen, das ist alles klar. Die kriegen jegliche Unterstützung, die scheitern an sich selbst, an ihrem Mindset. Ich habe mal ein Buch gelesen, als meine Kinder klein waren. Das Buch heißt Nein aus Liebe. Nein aus Liebe. Wahnsinn. Und unsere Kinder wollen immer alles haben. Und wir geben denen dann alles. Und was für Persönlichkeiten erziehen wir damit? Was kommt am Ende raus, wenn die dann mal 20, 25 oder 30 sind? Sie gehen Konflikten aus dem Weg. Sie weichen aus. Sie laufen weg. In allen Bereichen des Lebens. Scheidungsquote, körperlicher Zustand, finanzieller Zustand, Probleme mit den Kindern und so geht die Reihe weiter. Das fängt ganz vorne an. Also wenn wir in diesem Podcast über Erfolg sprechen, dann ist wirklich Selbstvertrauen elementar. Und Nein aus Liebe. Angenommen, ich wäre nach Hause gekommen und hätte damals meinen Eltern erzählt, wie ungerecht es doch ist beim Fußballspielen. Und ich hätte gefragt, könnt ihr da mal hinkommen? Dann hätten meine Eltern sagen müssen, Dirk, nein, aus Liebe. Nein, du löst das Problem selber. Nein, du musst dich da durchsetzen. Und wenn ich dann gesagt hätte, ich gehe da nicht mehr hin, dann hätten meine Eltern sagen müssen, nein, Dirk, das ist nicht die Lösung. Du gehst da weiterhin. So, was ist, wenn jemand kein Selbstvertrauen hat? Drei Beispiele. Erstens, als Mann kein Selbstvertrauen, du kriegst keine gute Frau ab. Du kriegst keine gute Frau. Du nimmst, was du kriegen kannst. Aber du nimmst nicht das, was du haben willst. Ein Punkt. Wie ist das bei Frauen? Ähnlich. Frauen, bei aller Liebe, ohne Selbstvertrauen, werden auch das kriegen, was irgendwie übrig ist, aber nicht das, was sie haben wollen. Das ist jetzt sehr provokant, was ich sage. Ja? Musst du nicht mit d'accord sein. Meine Welt, mein Blick. Akquise. Der Kunde ist unfreundlich zu dir. Du erwischst den Kunden auf dem falschen Fuß. Und dann nimmst du das persönlich. Das ist nicht persönlich. Der meinte nicht dich, Willi Müller. Der meinte den Typen, der ihn jetzt anruft, ohne dass er darauf vorbereitet ist, ohne dass ihn darum gebeten hat. So, in einer Situation, die nicht passt. Der meinte dich in der Rolle, aber der meinte nicht dich persönlich. Wenn du jetzt aber kein vernünftiges Selbstvertrauen hast, nimmst du das persönlich und du läufst weg, weil du mit der Ablehnung nicht klarkommst. Jemand, der aber ein gutes Selbstvertrauen hat, der bleibt im Gespräch, der ist trotzdem freundlich und höflich und der dreht den Kunden noch. Und wenn es jetzt nichts wird, ruft er den am nächsten Tag nochmal an. Und er ruft ihn dann nochmal an, zwei Tage später und eine Woche später nochmal. Ja, ist so. Ohne Selbstvertrauen wirst du im Vertrieb nichts werden. Punkt. So, und dritter Punkt. Du kämpfst nicht. Du kämpfst nicht, weil du ja ohne Selbstvertrauen nicht gelernt hast zu kämpfen. Das erlebe ich an meinem Wohnort hier sehr häufig. Nee, das geht nicht. Du musst eine halbe Stunde warten. Ich will aber nicht eine halbe Stunde warten. Und nee, das geht nicht. Akzeptiere ich nicht. Ja, wir haben einen Tisch für dich frei in diesem Restaurant, aber es dauert eine Stunde. Und jetzt kannst du das akzeptieren oder du sagst ihm, sorry, ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt essen und ich war schon ein paar Mal hier und ich sehe da hinten, dass ihr mehrere Tische frei habt. Erzähl mir keinen. Gib mir jetzt einen Tisch. So, was auch immer, wie du machst es charmant, du machst es direkt, du machst es laut, du machst es frech. Aber du akzeptierst nicht eine Stunde Wartezeit, um in diesem Restaurant zu essen. Du kämpfst. Und das gilt für viele, viele Lebensbereiche. So, weit ausgeholt bei den Bundesjugendspielen. Und jetzt kommen wir raus, dass du durchaus für die Dinge, die du im Leben haben willst, kämpfst. Ich bin sehr gespannt, was du aus dieser Podcast-Folge für dich mitnimmst. Ich freue mich sehr über ein Feedback. in Social Media, eine Direktnachricht oder du schreibst deine Meinung irgendwie in einen Post und verlinkst mich, dann bekomme ich es mit, dann kann ich es vielleicht auch teilen. Du kannst auch gerne einen Kommentar hinterlassen, Spotify, iTunes, dann aber am liebsten nicht zu der einen Podcast-Folge, sondern wenn du mehrere gehört hast, dass du dir halbwegs ein Bild machen kannst, welche Bandbreite dieser Podcast hat. Ja, ich freue mich über ein Feedback und vielleicht auch einfach nur diese Podcast-Folge per WhatsApp weiterschicken. Du kennst den einen oder anderen, du bist vielleicht in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, wo du sagst, boah, das müssen andere auch hören. Ich werde dir mein Leben lang dankbar sein. In dem Sinne, viel Erfolg und fette Beute.